Ja, wie das Lied eigentlich schon verraten hat, wird es heute und in den nächsten drei Predigten sogar um Daniel gehen. Die Predigt heute und die nächsten zwei darf ich halten und Peter von Ackern schließt sich da an, denn er hatte den gleichen Gedanken, wollte auch über Daniel sprechen und wir haben uns da etwas abgestimmt, dass es nicht Wiederholungen gibt. Ja, wieso Daniel und wieso ist das heutzutage wieder so aktuell? Ich persönlich habe festgestellt, dass ich von Daniel in der Zeit, in der wir leben, mit diesen ganzen Herausforderungen wirklich sehr viel lernen darf. Aber noch viel mehr dürfen wir über Gott lernen, wie er sich in einer gottlosen Umgebung verherrlicht. Und wie er da seine Kinder mit hineinnimmt in seinen Plan und wirklich bei ihnen ist und sie stärkt, sie ausrichtet, ihnen Weisheit gibt. Ja, und so habe ich die Predigt heute überschrieben mit ein auf Gott ausgerichtetes Herz in einem gottlosen Umfeld. Ein auf Gott ausgerichtetes Herz in einem gottlosen Umfeld. Schlagen auf Daniel Kapitel 1 und wir werden uns da abschnittweise dann vortasten. Aber zuerst einmal etwas zu der Person Daniels. Daniel, dieser Name bedeutet, Gott ist mein Richter. Gott ist mein Richter. Er lebte zur Zeit Hesekels unter der Regierung Joachims im Jahre 605 vor Christus, also im dritten Jahr der Regierung Joachims, wurde Daniel als Gefangener nach Babylon verschleppt. Zu diesem Zeitpunkt war er so zwischen 14 und 20 Jahre alt. Da sind die Ausleger sich nicht so ganz einig. Der eine sagt 14, der andere sagt 15 bis 20. Also sagen wir zwischen 14 bis 20, also noch ein junger Mann, ein Jugendlicher, Teenager würden wir heute sagen. Er war vornehmer Abstammung und wenn wir Jesaja 39,7 dazu nehmen, dort wird eben berichtet, dass er ein Nachkomme Hiskias war, also aus dem königlichen Geschlecht, also der Nachkomme des Königs Hiskias. Eine Besonderheit von Daniel war, dass er trotz seines gottlosen Umfeldes sowohl in seiner Heimat als auch im Besonderen in der Gefangenschaft Treue zeigte, und zwar in jeglicher Hinsicht. Einmal im Dienst des Königs, aber noch viel mehr in der Treue zu seinem Gott und seinen Geboten. Das Hauptthema des Buches Daniel ist das Verhältnis von Weltherrschaft und Gottesherrschaft. Die Kernaussage ist Gottes absolute Geschichtsmächtigkeit und Souveränität. Und wir werden heute in den nächsten zwei Predigten sehen, wie Gott Daniel fähig macht und gebraucht, um sich zu verherrlichen. Das ist nämlich das Ziel. Es geht nicht darum, uns jetzt hier einen perfekten Mann vorzustellen und ihn zu feiern, sondern es geht darum, wie Gott einen Menschen zu dem fähig macht, wie wir es in Daniel sehen können. Ich habe dazu vier Punkte, also wenn ich bei Punkt 4 angekommen bin, dann bin ich im Landeanflug, damit ihr Bescheid wisst. Der Punkt 1 heißt völlig ausgeliefert. Wir lesen die Verse 1 bis 7. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinea, in das Haus seines Gottes, und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Asbenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen, von den Vornehmsten sein sollten, junge Männer ohne jeden Makel, schön von Gestalt und für alle Wissenschaften begabt, die Einsicht und Verstand hätten, tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen, und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Diesen bestimmte der König, den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen soll. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaja. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Und zwar nannte er Daniel Belsatzar, Hanania Sadrach, Misael Mesach und Asaja Abednego. Bis dahin zunächst. Obwohl Daniel ein gottesfürchtiger Mann war, kommt er zusammen mit Schuldigen in die Gefangenschaft. Wenn wir dort in die Geschichte zurückgehen, sehen wir, dass der Jojakim ein Mann war, der Gott nicht fürchtete. Steht sogar geschrieben, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und wir wissen, dass die Könige maßgeblich das Volk beeinflusst haben und mit sich gezogen haben. Das Volk war abgewichen von Gott, hat sich dem Götzendienst hingegeben und wurde aus diesem Grund von Gott durch Nebukadnezar gezüchtigt. Aber Daniel, auch wenn wir jetzt nicht lesen, wie er gelebt hat, wo er noch zu Hause war, können wir davon ausgehen, dass er auch schon dort ein gottesfürchtiger Mann war. Und trotzdem kommt er in die Gefangenschaft. Dazu kommt, dass er als Gefangene keine Rechte hat, die er einfordern kann. Er hat mit anderen Worten nicht zu melden. Er ist völlig ausgeliefert. Und der Befehl des Königs, der war klar, was wir jetzt gelesen haben. Daniel, das ist eine harte Nuss, die hier zu knacken ist. Daniel sollte zum Chaldäer umerzogen werden. Er sollte also wieder zu dem zurückkehren, wovon Abraham einst herausgerufen wurde. Zurück zum Ursprung, zu einem Leben im Götzendienst. Das war das Ziel des Königs. Das wird deutlich bei der Namensgebung. Er sollte seine Identität aufgeben. Von einem Daniel, was bedeutet Gott ist mein Richter, sollte ein Belsatzar werden. Und der Name bedeutet, sein Leben schütze Bel. Oder Enlil war der andere Name. Und der Bel war einer der 3 Stadtgötter, und zwar der Gott des Windes. Jetzt sollte ein Götze ihn schützen. An einer anderen Erklärung heißt es, den König schützen. Zumindest er bekommt einen Namen, der von einem Götzen abgeleitet ist. Damit wird klar, wohin man ihn erziehen will. Und damit wird auch klar, dass jegliche Beziehung zum Gott Israel gekappt werden sollte. Er sollte in den ganzen Sitten und Gebräuchen eine ganze Mentalität der Chaldäer eingewiesen werden und dann dem König dienen. Das war das Ziel. Aus geistlicher Sicht ist es ein Super-GAU. Warum lässt Gott so etwas zu, werden wir uns fragen und wird sich vielleicht auch so manche andere gefragt haben, der es beobachtet hat, vielleicht auch Daniel selbst. Warum lässt Gott so etwas zu? Warum Daniel? Hat Gott keine Interesse, ihn aus dieser Situation zu retten? Oder hat er keine Macht, dies zu tun? Fragen über Fragen in so einer Situation. Wo ist Gott? Aus irdischer Sicht konnte Daniel zufrieden sein. Er musste nicht wie einst seine Väter im Schweiß seines Angesichts Ziegel herstellen. Er wurde hervorragend ausgebildet, bekam das beste Essen des Landes, die Tafelkost des Königs. So gut ging es ihm wohl schon lange nicht mehr, könnte man meinen. Er hätte sagen können, was kann ich dafür? Wenn Gott es nicht verhindert hat, dann bleibt mir keine andere Wahl. Ich bin ausgeliefert. Dann nutze ich doch wenigstens das Gute, was mir das ganze vor mir liegende Leben noch bringt. Machen wir das Beste draus. Jetzt gehe ich zum Punkt 2 über, den ich überschrieben habe mit wenn das Herz bei Gott ist. Denn jetzt kommt in Vers 8 ein Aber. Lass uns mal Vers 8 lesen. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Er erbat sich von dem obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Zweimal wird es hier erwähnt. Aber Daniel hatte sich in seinem Herzen vorgenommen, sich nicht gegenüber seinem Gott zu verunreinigen. Daniel hat befolgt, was einst Salomo seinem Sohn lehrte. Und wir schlagen dazu Sprüche 4 auf. Und ich möchte tatsächlich dieses ganze Kapitel lesen, weil das so zusammenhängend ist. Und obwohl hier ja Salomo von sich als den Vater spricht, der seinen Sohn unterweist, können wir auch an der Stelle des Vaters unseren himmlischen Vater hier einsetzen. Sprüche 4. Ihr Söhne, gehorcht der Unterweisung des Vaters und gebt Acht, damit ihr zu unterscheiden wisst. Denn ich habe euch eine gute Lehre gegeben. Verlasst meine Weisungen nicht. Denn da ich noch als Sohn bei meinem Vater war, als zartes und einziges Kind und in den Augen meiner Mutter, da lehrte er mich und sprach zu mir, dein Herz halte meine Worte fest. Bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Erwirb Weisheit, erwirb Verständnis. Vergiss sie nicht und weich nicht ab von den Reden meines Mundes. Verlass du sie nicht, so wird sie dich bewahren. Liebe du sie, so wird sie dich behüten. Der Anfang der Weisheit ist, erwirb Weisheit. Und um allen deinen Erwerb, erwirb Verstand. Halte sie hoch, so wird sie dich erhöhen. Sie wird dich ehren, wenn du sie umfängst. Sie wird deinem Haupt einen lieblichen Kranz verleihen. Eine prächtige Krone wird sie dir reichen. Höre, mein Sohn, nimm meine Worte an. Sie werden dir die Lebensjahre verlängern. Ich will dich den Weg der Weisheit lehren, dich leiten auf gerader Bahn. Wenn du gehst, so wird dein Schritt nicht gehemmt. Wenn du läufst, so wirst du nicht straucheln. Halte fest an der Unterweisung, lass sie nicht los. Bewahre sie, denn sie ist dein Leben. Begib dich nicht auf den Pfad der Gottlosen und tue keinen Schritt auf dem Weg der Bösen. Meide ihn, überschreite ihn nicht einmal, weiche davon und gehe vorüber. Denn sie schlafen nicht, wenn sie nicht Böses getan haben. Der Schlummer flieht sie, wenn sie niemand zu Fall gebracht haben. Denn sie essen gesetzlos erworbenes Brot und trinken gewaltsam erpressten Wein. Aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Der Weg der Gottlosen ist dichte Finsternis. Sie wissen nicht, worüber sie straucheln. Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden, Lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Mehr als alles andere, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Tue hinweg von dir die Falschheit des Mundes, und verdrehte Reden seien fern von dir. Lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade, und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur Rechten ab noch zur Linken. Halte deinen Fuß vom Bösen fern. Daniels Herz war bei Gott. Und das ist die Hauptsache in dieser ganzen Geschichte. Daniels Herz war bei Gott. Sein Herz war Gott unterstellt. Äußerlich wurde ihm ein Götzennamen angeheftet. Aber sein Herz hörte immer noch auf den Namen Daniel. Der Herr ist mein Richter. Warum sollen wir mehr als alles andere unser Herz behüten? Von ihm geht unser Handeln aus. Und unsere Handlungen zeigen, wo unser Herz ist. Aber der Vers 8 sagt uns auch, dass Daniel in seinem Herzen einen festen Entschluss fasste. Bevor er in einen unüberlegten Aktionismus verfiel, ging er in sich und traf im Vertrauen auf seinen Gott, dem sein Herz gehörte, einen festen Entschluss. Auch wenn er nicht weiß, wie es ausgeht, er wird den geraden Weg nicht verlassen. Das ist sein Entschluss. Ich werde meinem Gott nicht untreu werden. Und hier ging es ich möchte nicht so sehr auf dieses Gebot eingehen, das Gott dort den Israeliten gibt, von dem koscheren Essen. Aber Daniel war das bekannt. Da sehen wir auch, Daniel war vertraut mit den Geboten Gottes. Und da, wo er in die Gefahr kam, gegen diese Gebote zu verstoßen, weil er zum einen wusste, dass die Speisen den Götzen geweiht sind, zum anderen, dass sie sehr wahrscheinlich nicht nach Gottes Vorschriften geschlachtet worden waren, konnte er ja nicht bei jedem Gericht nachfragen, wie es jetzt hergestellt wurde, und musste davon ausgehen, dass er sich verunreinigt. Und von daher hat er sich entschlossen, davon Abstand zu nehmen. In seinem Herzen begann es. Er hat darüber nachgedacht. Er hat seine Sorgen, seine Bedenken mit Gott geteilt. Und dann reifte dieser Entschluss. Nicht aus einem rebellischen Herzen. Dieser Entschluss, der nicht aus einem rebellischen Herzen kam, gibt ihm Mut und Weisheit, Wege aus seinem Dilemma zu finden. Und das ist ein Geheimnis. Wenn wir ein Problem sehen und wir brauchen einen Ausweg, dann können wir hier von Daniel lernen. Dass wir erstmal in uns gehen und uns Gott öffnen. Dass es nicht in uns aufkocht. Dass wir nicht mit dieser Wut im Bauch irgendetwas beginnen zu tun oder zu sagen, sondern dass wir vor dem Herrn zur Ruhe kommen, uns ihm unsere Sorgen mitteilen, unser Dilemma mitteilen. Und dann schenkt Gott uns seine Weisheit um Wege aus diesem Dilemma zu finden. Lesen wir die Verse 8 bis 13. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Der oberste Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkt. Da antwortete Daniel dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaja gesetzt hatte: Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Dieser Weg, den Daniel hier einschlägt, der ist eigentlich ziemlich riskant. Menschlich betrachtet, riskant. Denn zum einen schränkt er seinen Komfort sehr stark ein und er macht ihn zum Außenseiter. Das ist das eine. Das zweite, er setzt sein Leben, das Leben seiner Freunde und das Leben des Aufsehers aufs Spiel. Denn wenn der König erfährt, dass sie sich gegen seine Anordnungen wehren, hat man damals nicht lange bei einem Gefangenen diskutiert. Und ein Aufseher, der nicht genau das umgesetzt hat, was der König getan hat, der hatte auch keine Chance. Sie mussten, sowohl Daniel, seine Freunde, auch der Aufseher, wie es der Aufseher hier auch sagt, sollte ich meinen Kopf verwirken, sie mussten davon ausgehen, wenn dieser Versuch schiefläuft, dann war es das. Ja, und statt der vorzüglichen Tafelkost des Königs würde er vegetarisch essen, oder wie hier sogar geschrieben steht, Gemüse. Und nur Wasser trinken? Muss ich mir vorstellen. Ich meine, 10 Tage ist da schon lang eigentlich, ne? Wenn man sich so einstrengt. Und man den weiteren Verlauf sieht, dass es wahrscheinlich sogar 3 Jahre so angehalten hat, dann ist das schon eine große Einschränkung, die Daniel bereit war, dort einzugehen. Ja, und dazu würde Daniel eben auffallen, wie ein bunter Hund. Ja, und konnte sogar damit rechnen, dass er von seinen Mitgefangenen verachtet wird. Denn alle saßen an der Tafel des Königs oder bekamen die Tafelkost des Königs. Und er sitzt da wahrscheinlich so ein bisschen abseits mit seinem Gemüseteller. Er musste mit Verachtung seiner Landsleute rechnen, die auch mitgefangen geführt wurden. Und die sich in diesem Punkt keinen Kopf machten. Das alles war für Daniel aber weniger schlimm, als sich an seinem Gott zu versündigen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn wir Daniels Einstellung betrachten. Auf der einen Seite diese ganzen Einschränkungen, diese Gefahren, in die er sich jetzt brachte, das war ihm wohl bewusst. Aber für ihn war es noch schlimmer, sich gegen seinen Gott zu versündigen. Das heißt, er ist eher bereit, sein Leben zu lassen, als sich gegen Gott zu versündigen. Das könnte der eine sagen, ach Mensch, es gibt ja so viele andere Gebote noch, die er doch einhalten kann. Dies eine Gebot mit der Speise? Nein. Wie wir in Sprüche gelesen haben, weiche nicht einmal davon ab, rät Salomo seinen Sohn. Daniel hält sich dran. Ihm ist bewusst, wenn er in einer Sache Gott nicht mehr ernst nimmt, kann er mit Gott auch nicht mehr rechnen. Und dann steht er nicht mehr im Frieden mit Gott. Die Furcht Gottes und die Liebe zu seinen Geboten war hier für Daniel maßgeblich. Die Furcht Gottes und die Liebe zu seinen Geboten. Anders als sein Aufseher, wenn wir es in Vers 10 uns nochmal vorhalten, der den König mehr fürchtete als Gott, sagte er, ich fürchte allein meinen König, sagt der Aufseher. Daniel sagt sich in seinem Herzen, ich fürchte allein meinen Gott. Und auch hier können wir eine Gegenüberstellung sehen, die zu allen Zeiten uns immer wieder begegnet. Da ist ein Mensch, der Gott nicht kennt und nicht fürchtet, dafür aber Menschen fürchtet. Und von daher hat er das getan, was von ihm erwartet wurde. Daniel fürchtet seinen Gott. Und auch Daniel wurde ganz konkret gesagt, was von ihm erwartet wurde. Aber er fürchtet sich nicht vor dem König, sondern er fürchtet sich vor Gott. Und das ist von der Ebene her dieser Unterschied, wenn wir beide Männer betrachten. Der eine hat sich den Menschen ausgeliefert, der andere hat sich Gott ausgeliefert. Und wir müssen auch die Frage auch stellen, wem haben wir uns ausgeliefert? Haben wir uns Menschen ausgeliefert? Dann sind wir ihrer Willkür überlassen. Haben wir uns Gott ausgeliefert? Dann wissen wir, wo wir dran sind. Und das war der Grund. Daniel wusste, wo er dran war. Er wusste, dass es hochriskant ist, was er hier jetzt anleierte. Aber er rechnete mit Gott. Das dürfen wir genauso. Kommt zu Punkt 3. Die Treue Gottes ist überwältigend. Die Treue Gottes ist überwältigend. Was wir jetzt erleben, ist überwältigend. Es beginnt damit, dass der Aufseher, Aspenas, sich auf Daniel einlässt. Dann lesen wir mal Vers 9 noch einmal. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und Vers 14, da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Dieser Aufseher, der hätte gar nicht darauf reagieren brauchen. Er hatte von Daniel nichts zu befürchten. Na, er hätte ihn sofort abweisen können und sagen, sag mal, du muckst hier noch auf? Du willst hier noch Ansprüche anmelden? Du willst hier so einen Sonderweg gehen? Hör mal zu, wer bist du eigentlich? Aber wir sehen hier, wie die Gnade Gottes Daniel nicht nur einen Weg eröffnet, sondern eben auch dieses Herz des Aufsehers lenkt, dass er sich einlässt auf Daniel. Sogar bereit, dieses Risiko mitzugehen. Und ich denke, das, was wir vorhin gelesen haben, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dieser feste Entschluss, das hat der Aufseher gesehen bei Daniel. Er hat in ihm nicht einen rebellischen jungen Mann gesehen, der sich jetzt gegen den König und gegen den Aufseher jetzt richtet, sondern er hat in Daniel diese Leidenschaft für seinen Gott gesehen und diesen festen Glauben. Gott hat es möglich gemacht, dass dieser Aufseher es sehen konnte. Und deshalb lässt er sich darauf ein. Und das wird nicht der klugen Strategie Daniels zugeschrieben, sondern der Gnade seines treuen Gottes. Und nun geschieht etwas, das bestimmt niemand dieser verachtenden Mitgefangenen erwartet hat. Quasi diese Beobachter, inwiefern sie das mitbekommen haben, das wird uns hier nicht berichtet. Aber ich stelle mir das so vor, dass es ja nicht ganz geheim geblieben ist. Die Verse 15 bis 20. Und nach den 10 Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre feine Speisen und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Also für die weitere Zeit. Und Gott gab diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständlich in allen Gesichten und Träumen. Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellungen befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaja gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Versteht ihr, warum ich sage, dass die Treue Gottes überwältigend ist? Ich denke, selbst Daniel hat nicht damit gerechnet, dass Gott sich so überfließend ihm zuwendet und das so ausführt. Die Zielsetzungen des Königs wurden nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen, trotz der menschlich gesehen schlechteren Bedingungen. Das, was der König mit irdischen Mitteln zu erreichen versuchte, sind im Grunde genommen alles Dinge, die in ihrer Fülle von Gott kommen. Nämlich Gesundheit, Weisheit und Erkenntnis. Das war das Ziel der ganzen Ausbildung. Das war das Ziel, warum sie das beste Essen bekommen hatten. Es sollte mit menschlichen Mitteln erreicht werden. Der Weg Gottes war, dass ihnen das entzogen wurde, zum Teil, also nicht im vollen Maße. Und das Ergebnis war, dass sie 10-mal, das ist, denke ich mal, hier so ein Zahlenwert, der einfach sagt, um ein Vielfaches mehr allen anderen Sterndeutern überlegen waren, die schon Erfahrung mit sich brachten und so weiter. Sie waren die weisesten Männer in dem Reich. Daniel hat sich diese Dinge vom Urheber geben lassen, der seine Treue überwältigend belohnte. Ich denke, wenn wir darüber noch weiter nachdenken, dann fragen wir uns vielleicht, ich frage mich, wieso versuche ich so oft, diese Qualitäten, die ich brauche, für ein gottesfürchtiges Leben mir irgendwie selber anzueignen. Die Ziele selbst zu erreichen. Vertraue ich Gott zu wenig? Wenn ich verstehe und erkenne, dass Gott der Urheber dieser Qualitäten ist, dann vertraue ich ihm doch und lasse sie mir von ihm geben. Wir sehen, Daniel hat das erkannt und er wurde wirklich dafür überwältigend belohnt. Jetzt komme ich zum Punkt 4, zu der Anwendung. Und die Anwendung möchte ich in Form von Fragen uns einfach auf den Weg mitgeben. Ich habe einige Fragen, die mich beschäftigt haben, die ich gerne euch weitergeben möchte. Und ich wünsche, dass sie euch weiter auch beschäftigen. Die erste Frage ist, wo ist dein Herz? Was bestimmt deine Gedanken? Wo ist dein Herz? Was bestimmt deine Gedanken? Wenn wir vom Herz sprechen, dann ist das unser Verstand, unser Gedanken, unser Innerstes. Siehst du ein Dilemma und versuchst daraus mit Aktionismus und menschlicher Weisheit zu kommen? Ich denke, uns werden in unserem Leben immer wieder Dinge begegnen, die uns sehr stark herausfordern. Und wenn wir jetzt in so einer Situation stecken, versuchst du daraus mit Aktionismus und menschlicher Weisheit zu kommen? Oder merkst du, dass du dazu angetrieben bist oder dass du dabei bist, das zu tun? Oder gibst du dich einfach geschlagen, da du dich ausgeliefert siehst? Vielleicht siehst du eine Herausforderung, ein Dilemma und sagst, keine Ahnung, wie das weitergehen soll, und du lässt dich einfach hängen. Gib's einfach auf. Wie viel Risiko und Einschränkungen bist du bereit hinzunehmen, um Gottes Willen zu tun? Wie viel Risiko und Einschränkungen bist du bereit hinzunehmen, um Gottes Willen zu tun? Und das fängt eigentlich auch schon bei Kleinigkeiten an, nämlich, ich komme noch darauf zurück, dass Daniel da eigentlich in seiner Umgebung so ein bunter Hund war. Ja? Er fiel einfach auf, weil er sich anders verhalten hatte, wie die anderen Mitgefangenen oder Verschleppten oder die Leute dort am Königshof. Und oft reicht das schon aus, dass wir sagen, nee, das will ich nicht. Wir sehen Daniel ging noch deutlich weiter. Warum? Weil diese Liebe zu Gott und seinen Geboten ihn dazu trieb. Ist dir bewusst, dass Gesundheit, Weisheit und Erkenntnis im vollkommenen Maß nur als Gabe von Gott zu bekommen sind? Ich denke, wir erleben es ja immer wieder, wie der Mensch alles dran setzt, um seine Gesundheit zu erhalten. Wirklich alles dran setzt. Wir lesen von dieser einen blutflüssigen Frau zu Jesu Zeiten, die ihr ganzes Vermögen dafür hingegeben hatte, um Ärzte zu bezahlen, und keiner konnte ihr helfen. Nun, vielleicht geht man heute nicht ganz so weit. Aber der Mensch ist bereit, sehr viel zu opfern für seine Gesundheit, anstatt sie von Gott sich zu erbeten, der unser Schöpfer ist. Weisheit und Erkenntnis, die kommt von Gott, wenn sie in einem vollen Maße erlebt werden will. Wir sehen hier, dass diejenigen, Daniel und seine Freunde, die sich die Weisheit von Gott haben geben lassen, um ein Zehnfaches überlegen waren von denjenigen gegenüber, die mit Sicherheit viel gepaukt haben und viel gelernt haben, die sich aber auf die Weisheit der Menschen beschränkt haben. Wie bist du ausgerichtet? Ist dir bewusst, dass die menschliche Weisheit sehr begrenzt ist, die menschliche Erkenntnis sehr begrenzt ist? Wenn ja, dann lass dir einfach die Weisheit von Gott geben, die alles übersteigt. In diesen ganzen Fragen, die wir mitnehmen, lasst uns von Daniel lernen. Dort haben wir diese Antworten, wie wir damit umgehen sollen. Lasst uns von Daniel lernen. Er vertraute seinem allmächtigen, souveränen Gott und fürchtete allein ihn. Und Gott bewies seine Allmacht durch Daniel auf eindrucksvolle Weise. So wie damals Gott gewirkt hat, so wirkt er auch heute, denn Gott ist derselbe, heute sowie auch damals. Dabei ist eines nur zu beachten: Behüte dein Herz, dass es bei Gott bleibt. Wenn unser Herz bei Gott ist, dann wird das, was daraus entsteht, von unserem Handeln, sich so auswirken, wie wir es von Daniel hier gesehen haben. Das wünsche ich in erster Linie mir, dass ich dazu immer mehr in der Lage bin, mich alleine von Gott bestimmen zu lassen und von ihm beeinflussen zu lassen. Das wünsche ich uns allen. Und lass uns das eben auch im Gebet Gott bringen. Ich werde noch mit einem Gebet abschließen lassen, stille werden dazu. Vater im Himmel, du bist wirklich grandios in deinem Handel. Ich weiß, Herr, ich konnte nur einen Bruchteil deiner Herrlichkeit hier aufzeigen, die du durch Daniel bewirkt hast. Du hast gezeigt, dass ein Mensch, der sein Herz bei dir hat, zu Dinge in der Lage ist, auf die er sonst gar nicht kommen würde, die er sonst als Dummheit abstempeln würde. Du hast es gezeigt, dass derjenige, der dich fürchtet, dich liebt und deine Gebote liebt, von dir mit hineingenommen wird in deinen wunderbaren Plan, in dem du dich verherrlichst. Du hast dich durch Daniel verherrlicht. Wie wir es später noch sehen werden, hast du ihn als Werkzeug gebraucht, um einen mächtigen König umzukrempeln. Herr, vergib mir, dass ich so oft versuche, mit meiner Weisheit und Erkenntnis Menschen zu verändern. Schenke Gnade, Herr, dass ich immer mehr verstehe, dass du der Handelnde bist. Und ich dann dir wirklich ganz vertraue, mein Leben ganz bereit bin anzuvertrauen und es so wert erachte, dass ich die ganzen Einschränkungen, die ich erleben muss, als nicht mehr relevant betrachten kann. Hilf uns, dass wir uns diese Fragen beantworten, wie wir mit dem, was du uns gibst, umgehst, mit dem, was uns begegnet. Und ich danke dir, Herr, dass du uns in deiner Wahrheit, Weisheit, in deiner Gnade leiten wirst. Amen.